Die Visions hat mir geschrieben, dass die Ghost Rockets, meine damalige Band, wo ich auch Sänger war, dass der Sänger einen Live-Exorzismus an sich vollzieht oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es geschrieben haben.
Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ja, heute habe ich wieder einen neuen Gast bei mir, und zwar Eric Greulich. Grüß dich, Eric.
Guten Tag. Hi.
Schön, dass du da bist.
Yes. Nice to be here.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn?
Gesundheitlich, wir hatten es gerade schon mal, bevor das Interview angefangen hat, hatten wir es drüber, dass man ja nicht auf Home-Niveau jammern soll, und eigentlich ist doch alles gut. Aber du hast ja im Vorfeld schon gesagt, Veranstaltungsbranche ist ja auch irgendwie dein Feld.
Ja.
Und da ist halt gerade einfach Land unter. Insofern schwierig, aber gesundheitlich gut.
Immerhin. Genau. Aber da würde ich auf jeden Fall später gerne nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Im Vorgespräch hast du natürlich, also wir kennen uns ja persönlich, und im Vorgespräch hast du ja verschiedene Dinge genannt, die du gerne erzählen möchtest aus verschiedenen Bereichen. Erzähl doch mal, was genau machst du in der Branche, beziehungsweise im Nachtleben in der Eventbranche, und wie kamst du auch dazu?
Das sind einige Felder. Und zwar geht es in erster Linie, bin ich im Management und im Booking für eine neue Plattenfirma, für ein Plattenlabel.
Ja.
Das nennt sich Phoenix Records. Mhm. Und das hat ein Freund von mir gegründet, daraufhin, dass ich seit 15 Jahren Künstlerbetreuung bei Rock im Park und diversen Festivals mache, war die Frage von meinem Bekannten, ob ich nicht für das Label auch arbeiten möchte. Und da ich Musiker bin, seitdem ich eigentlich 13, 14 bin oder halt in Bands spiele, da gab es diese Drum-Bass-Geschichte noch gar nicht. War das für mich klar, das zu machen, weil da ich nur für Musik oder mit Musik lebe, oder wie man das formulieren soll.
Klar,
das ist halt mein Ding, und klar, wenn ich dann meinen Lebensunterhalt auch noch damit bestreiten kann, Bands zu promoten oder eben auf Tour zu gehen mit Bands, das ist natürlich perfekt. Ne? Und da habe ich sofort Ja gesagt.
Sehr gut. Also du hast im Endeffekt mit sehr, sehr jungem Alter angefangen, Musik zu machen. Hm. Welche Position hast du in der Band? Also ich kenne dich natürlich, aber du bist Sänger.
Ich bin eigentlich Schlagzeuger. Genau. Und also das hat irgendwann angefangen. Ich habe zu meinem Dad irgendwann gemeint, da war ich 10, dass ich unbedingt ein Schlagzeug haben möchte. Und ich hatte gar keinen Schlagzeugunterricht oder
Hast einfach drauf losgeballert.
Genau, und hab mir das mehr oder weniger über die Jahre. Ich hatte zwar dann mit 10 Jahren das Schlagzeug im Keller stehen, war aber letztendlich, es war halt so drauf rumklopfen, aber so eine richtige Anleitung, wie das geht, hatte ich gar nicht, und habe das dann auch erstmal 1-2 Jahre im Keller stehen gelassen. Mhm. Und bin dann erst so mit 12 richtig drauf gekommen, so, ach fuck, ich habe ja ein Schlagzeug im Keller. Und habe mich dann echt hingesetzt und habe mir das Autodidakt drauf geschafft. Ein paar Bekannte von meinen Eltern haben mir dann noch so ein paar Sachen gezeigt. Und so nach und nach, Musik war schon immer präsent in meiner Familie auch. Mein Vater ist so ein alter Rock'n'Roller aus den 60ern, und meine Mom auch immer am Singen. Mein Bruder, ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder, der auch bei mir in der Deathjocks Band mitspielt. Habe immer hobbymäßig nebenher auch gesungen und habe dann irgendwann als Punk, dann irgendwie so mit 13, 14 in mein Leben kam, habe ich gedacht, so, jetzt kennst du ein paar Leute, die auch irgendwie, der eine spielt Gitarre, der andere spielt Bass. Und dann
lass uns eine Band gründen.
Genau, lass uns eine Band gründen, der alte Klassiker. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann gab es aber natürlich schon Schlagzeuger, da dachte ich so, ey, dann singe ich halt. Finde ich geil, Text so ein bisschen schreiben oder mal versuchen zu schreiben. Das war ja mit 14 auch so eine Art Gehversuch. Mhm. So bin ich zur Musik gekommen eigentlich.
Ja, cool. Also im Endeffekt spielst du gar kein Schlagzeug, sondern singst. Du hast es auch nicht mehr weiter probiert, irgendwie als Drummer durchzugehen, sondern hast dann gesagt, okay, in der ersten Band war ich dann Sänger, und es hat dann so funktioniert, und hast dich dann dementsprechend auch zukünftig darauf konzentriert, einfach als Sänger aktiv zu sein.
Tatsächlich war es schon so, dass ich ja immer ein Schlagzeug auch zu Hause hatte. Also ja. Ich habe auch immer noch dasselbe Schlagzeug von damals.
Aber es ist nicht weiter ausgebaut.
Doch, doch. Ach so, okay. Genau. Also ich bin auch mittlerweile bei der Band Jack Torrance zum Beispiel. Das ist eine Band aus Coburg. Also ja, ich wohne ja in Kassel.
Ja.
Die Hauptband ist in Coburg. Der Gitarrist ist aus Ingolstadt. Also so eine All-Star-Band aus allen Ecken. Und da bin ich eben Schlagzeuger, weil ich eine kurze Zeit in Coburg verbracht habe, auch beruflich und privat.
Ja.
Und ja, ein Bekannter von mir hat so eine Band aufgelöst und hat gemeint, er will was Neues machen. Ob ich nicht einen Schlagzeuger kenne. Und ich meine, by the way, ich kann eigentlich ganz okay Schlagzeug spielen.
Ganz okay,
ja. Genau, und habe zwischenzeitlich, ich glaube vor 10 Jahren nochmal ein Projekt gehabt, auch mit alten Freunden aus Schweinfurt, wo ich auch Schlagzeug gespielt habe. Aber ich habe das nie so als Hauptding verfolgt, eben weil mir das vorne an der Bühnenkante stehen, singen, Texte schreiben, das macht mir eigentlich am meisten Bock. Also weil ich auch so ein Entfalter bin. Also ich bin kein Typ, der auf der Bühne steht und dann so Amigos oder Flippers-mäßig rumsteht und sein Zeug singt, sondern die Visions.
Du kommst aus dir raus dann.
Genau, die Visions hat mir geschrieben, dass die Ghost Rockets, meine damalige Band, wo ich auch Sänger war, dass der Sänger einen Live-Exorzismus an sich vollzieht oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es geschrieben haben. Genau, also wenn mich Musik trifft, am besten die eigene Musik, dann habe ich meistens echt auch keine Ohrstöpsel drin, sondern brauche das pure Vollgasgewicht und dementsprechend viel Energie habe ich dann auch und die muss halt auch raus. Das kannst du am Schlagzeug auch machen, aber du bist halt fix an einem Punkt.
Ja.
Und für mich ist es auch eine höhere Konzentrationsgeschichte als Sänger. Als Sänger zu sein. Weil Schlagzeug spielen ist für mich wesentlich mehr, hat mehr mit Konzentration zu tun.
Okay.
Die Live-Gesang-Geschichte ist eher so eine Feeling-Sache, würde ich sagen. Ja, schwer zu erklären.
Ja, gut, ich sag mal so, das ist sicherlich von Sänger zu Sänger anders oder von Band zu Band anders, aber ich kann mir schon vorstellen, klar, als Drummer hast du einfach deine Routinen drin und als Sänger kannst du ja mehr mit dem Publikum spielen.
Also, auch variieren, ja.
Weil du ja im Endeffekt an vorderster Front stehst und den direkten Kontakt zu dem Publikum hast oder zu der Konzerthalle oder je nachdem. Mhm. Und dementsprechend muss man da, glaube ich, auch wandelbar sein und auch interagieren können.
Ja, also ich denke, ich sehe das eher so, wenn du Schlagzeuger bist und du hast so deine Patterns, deine Muster, die du halt abfeuerst, die du abdrückst. Es kommt immer auch auf die Band an, mit der du spielst, aber ich denke schon auch, dass du als Schlagzeuger auch variieren kannst.
Mhm.
Aber du hast halt gewisse
Abfolgen.
Genau, gewisse Abfolgen, nach denen sich auch der Bassist zum Beispiel, man sagt ja, die Rhythmusgruppe in der Band ist Bass und Schlagzeug zum Beispiel richten muss. Und wenn du Sänger bist, kannst du, denke ich, viel mehr variieren. Kommt auch wieder auf die Musik an, schwer zu sagen. Ja. Aber so würde ich es erklären.
Du hast gemeint, dass du im Punkrock-Bereich tätig bist und dementsprechend auch einen Live-Exorzismus so gesagt vollziehst.
Ja, also es ist nicht nur Punk, aber Punk ist auf jeden Fall die Sache, wo ich herkomme. Und das ist so das Grundgefühl, dass mir Musik vermittelt hat, als ich irgendwie 12, 13 war. Ghost Rockets war eher so eine Rock-Geschichte. Ratso MC mache ich ja auch noch. Das ist ja ein reines Drum and Bass MC oder Grime, UK Grime-Zeug, was ich da mache. Und Death Jocks, die andere Band, die ich mit meinem Bruder eben zusammen habe, das ist schon auch so 80er Jahre Hardcore-Punk oder so, würde ich sagen. Ja. Wobei ich mich aber auch auf keinen Stil festlege. Also privat höre ich auch Chopin zum Beispiel ganz gerne oder solche klassischen Sachen oder viel Soundtracks aus den 70ern. Beziehungsweise so richtig alter 60er, 70er Jahre Reggae und Dancehall, das finde ich halt auch mega geil.
Ja, das ist doch schön, wenn du so flexibel geil. Bist. Ja, also du hast schon mal erwähnt, dass du so gesagt auf der Bühne live extrem gut entertainen kannst und auch wahrscheinlich ein bisschen aus deiner Haut fährst. Ja. Aber wie ist es? Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du ein Booker bist und andere Bands beispielsweise oder Künstler verbuchst.
Ja.
Also das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feld, das wahrscheinlich etwas ruhiger zugeht. Und magst du darüber auch noch was erzählen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich von mir selber sagen muss, und da will ich ehrlich sein, auch, dass ich, glaube ich, nicht der beste Verkäufer bin. Also vielleicht ja, vielleicht nein, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Letztendlich, wenn du eine Band hast und du hast aber ein Produkt da mit dieser Band, an das du glaubst, Und du hast aber weder eine Plattenfirma noch hast du einen Booker, musst du irgendwann einfach anfangen nachzugucken, wo kann ich denn spielen? Oder ich finde, das Ding hat so viel Gewicht, ich möchte es gerne dort und dort präsentieren. Dementsprechend setzt du dich halt irgendwann an den Rechner oder quatscht mit den anderen Bandkollegen und sagst so, ey, wer macht denn eigentlich jetzt unser Booking? Ja. Und so bin ich eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig dazugekommen.
Okay.
Ja, einfach zu gucken, wie kannst du deine Band wo platzieren, wo passt es hin, wie sind die Reaktionen von den anderen Clubbetreibern, kennen die das schon oder langt denen das, was du denen an Infos gibst und so mehr oder weniger kriegst du ein Gefühl dafür.
Ja.
Was schickst du jemanden, wem gehst du nach dem 20. Mal anrufen schon auf die Nerven, wem brauchst du gar nicht mehr schreiben, weil das einfach nicht sein Genre ist oder so Zeug. Und so bin ich dazu gekommen, mehr oder weniger. Ja, und jetzt mache ich es hauptberuflich.
Ja, mega. Du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass du auch viele größere Künstler bei Touren betreut hast und so gesagt beispielsweise Backstage-Räume kreiert hast und aufgebaut hast. Wie kann man sich das vorstellen? Also klar, die Leute wissen natürlich nicht, was Backstage passiert, aber wenn beispielsweise Künstler XY Weltstar oder europaweit bekannter Star kommt, da hat er natürlich einen Technical Rider. Und du bist dann dafür zuständig, dass beispielsweise der Backstage-Raum dementsprechend so eingerichtet wird und alles da vorhanden ist, wie es im Technical Rider steht? Oder?
Ganz genau, ja.
Oder hast du auch ein bisschen, eine Art kreativen Prozess, wo du sagst, okay, ich möchte das jetzt den Backstage-Raum so gestalten, dass beispielsweise jetzt am Boden der und der Teppich liegt oder dass du da mehr, so gesagt, einen kreativen Spielraum hast und
also
Routine vielleicht sogar.
Ja, einen gewissen Spielraum hast du immer, aber das hat mehr damit zu tun, zum Beispiel ich mache jetzt oder habe jetzt gemacht Rihanna oder Pink im Olympiastadion oder Olympiahalle auch in München.
Ja.
Man muss dazu sagen, wenn man den Begriff schon hört, Olympiastadion, Olympiahalle, das ist ja uralt. Erstens ist es riesengroß, zweitens ist es uralt. Das heißt, hinter der Bühne hast du quasi Sportumkleiden von 1960.
Sehr geil.
Das ist einerseits geil, wenn du aber, und das ist ja auch mit unter anderem mein Job bei Sachen wie Rock im Park oder eben auf Tour oder Rock am Ring, diese Räume, diese alten Räume zu echt schnieken Wohnzimmern zu machen. Das ist einerseits cool. Ich war zum Beispiel aber auch schon einmal, da war ich mit Coldplay unterwegs und da war ich 2 Tage lang im Münchner Olympiastadion nur dafür zuständig. Da habe ich mit Backstage gar nichts zu tun gehabt, also nicht mit Möbeln oder was man halt so einräumt, sondern nur dafür zuständig, den Haustechniker anzurufen, wenn die, da es ja eine Band aus England ist, ihre Transformatoren, ihre Stromtransformatoren einschalten, sofort den Techniker bei der Hand zu haben, wenn es mal wieder zum 100. Mal die Sicherung raushaut. Das war mein Job einen ganzen Tag oder 2 Tage lang. Ja, und du hast da irgendwie einen gewissen Spielraum, aber mehr oder weniger hat es damit zu tun, dass du einfach improvisieren musst. Halt. Das heißt, die Wände dort sind halt auch teilweise shabby und uralt. Da wird halt mit Molton oder mit Stoff abgehangen. Ja. Das kannst du natürlich auch nur befestigen, wenn du irgendwo hier und da einen Kabelbinder hinmachen kannst und so Kleinigkeiten halt. Also du hast schon primär, wie du selber gesagt hast, so einen Tech-Rider, wo drin steht, ja, die hätten gern irgendwie 2 Kühlschränke, die haben 10 Gäste, bringt mal 4 Tische noch rein, Teppich sowieso klar, eine Pflanze, ein paar Lampen, dass es halt wegen gedimmt haben und wegen wohnlichern quasi. Ne?
Ja, sehr cool. Mhm. Ja, ich stelle mir das ganz witzig vor, vor allem bei so Stars kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie auch manchmal Sonderwünsche haben. Möchtest du darüber auch was erzählen, welche skurrilen Sonderwünsche du von gewissen Stars genannt bekommen hast?
Da muss ich jetzt, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, da muss ich mal drüber nachdenken.
Aber pass auf, bevor du mit deiner Story oder mit deinen witzigen Stories loslegst, möchte ich den Hörern draußen sagen, dass sie mir auch gerne Stories schicken können. Also falls die Zuhörer witzige Stories aus ihrem Partyleben haben, aus ihrem Nachtleben oder jemanden kennen, der Verrücktes erlebt hat in der Branche, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder über Direct Message auf Instagram einfach @clubgeflüster podcast suchen, dann findest du mich schon. Jetzt zu dir, Eric. Was, yes. was für skurrile Wünsche hatten die Topstars, die du betreut hast?
Es, also ich kann ganz kurz mal so grob sagen, was mit wem ich unterwegs war. Also ja. Das ist ja völlig kein, weil du jetzt vorhin gesagt hast, so dass Punk mein Ding ist. Das ist richtig für mich privat, aber ja. Das hat mit meinen Jobs natürlich nichts zu tun. Okay. Das heißt, ich bin unterwegs gewesen mit Rihanna oder Joe Cocker auch.
Ja, geil.
30 Seconds to Mars, Motorhead, Sonic Youth oder ich habe zum Beispiel mal die ganze Depeche Mode Tour gemacht, ein ganzes halbes Jahr lang. Oder Muse, Metallica, Marilyn Manson, Green Day, wie sie alle heißen halt. So Peter Gabriel und so weiter und so fort.
Ja, es sind auf jeden Fall schon sehr, sehr große Namen auf deiner Liste.
Das sind so mit die größten, ja. Es ist auch mittlerweile auch echt schwieriger, wenn ich mit Freunden oder mit Sven Peaks, meinem Produzenten zum Beispiel, oft irgendwie darüber quatsch. Es ist eigentlich fast einfacher zu sagen, was ich noch nicht gesehen habe. da ich es schon über 16 Jahre mache. Und oft ist es so, dass du gar nicht sagen kannst, das ist jetzt ein skurriler Wunsch von irgendeinem Künstler.
Ja.
Oft ist es tatsächlich so, dass das Management oft auch irgendwie ja, Sachen oder Vorstellungen hat, von denen der Künstler vielleicht, kann ich nicht sagen, vielleicht gar nichts weiß.
Okay. Also um wahrscheinlich die Messlatte einfach möglichst hoch zu halten.
Ja, ich glaube auch, dass es manchmal auch um so eine gewisse Attitude geht. Viele vom Management, das ist auch so eine Erfahrungsgeschichte, die haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit diversen Promotern oder Veranstaltern von hier bis Brasilien, weiß der Teufel, wenn es ja echt große Bands sind, die kommen ja viel rum. Viele lassen dich auch so ein bisschen spüren, so nach dem Motto, hey, die Amis sind jetzt da, wir übernehmen jetzt hier, wer bist du denn? So, also, ne, wir zeigen dir jetzt mal, wie es läuft. Kann man keinem Management und auch keinem Künstler böse vorhalten, genau.
Aber wenn da so eine Entourage kommt mit 20 Leuten im Gepäck, das ist dann natürlich auch eine ganz, ganz andere Hausnummer.
Das ist richtig. Letztendlich musst du aber auch dazu sagen, Rihanna hatte zum Beispiel mal auf einer Tour, ich glaube, 30 Trucks dabei.
30 Trucks?
Genau. Und das musst du ja auch erstmal koordinieren. Das heißt, um 20 Uhr ist Einlass, um 21.30 Uhr geht die Show los. Bis dahin muss halt alles stehen. Das heißt, erstmal 30 Trucks zu entladen, ohne irgendwas aufzubauen.
Also nur für ihre Show dann so gesagt alles.
Das kostet dann einen Haufen Zeit. Ja, und dementsprechend viel Drive und viel Drill ist da oft irgendwie an Ansage drin. Also ich habe schon oft auch Manager gesehen oder halt Trucker, die halt mit auf Tour sind, denen echt der Kragen platzt, wenn einfach irgendwas nicht funktioniert. Das ist aber dann halt einfach so. Ja, da geht es um viel Geld und da geht es um viel Zeit auch.
Vor allem, die sind ja dauerhaft wahrscheinlich unter Strom.
Genau. Aber du hast auch irgendwie echt schöne Beispiele. Ich habe zum Beispiel, da ich ja auch diese Backstage-Räume einräume, da legst du halt Teppich rein und dann hast du so eine Couch-Ecke und so einen schönen Tisch. Und dann hatte ich bei Lenny Kravitz hatte ich zum Beispiel mal einen lilanen Vorleger, der war rund, vielleicht 2 auf 2 Meter. Und ich fand das so geil, dass er mir abgekauft hat. Oder auch von der Firma abgekauft hat.
Ja.
Joe Cocker, muss ich sagen, war, Gott hab ihn selig, war mit das Coolste, was ich gemacht habe. Joe Cocker und Sportfreunde Stiller, das ist so das Angenehmste, was du dir an Tour vorstellen kannst. Das ist Produktion, aber es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Das ist echt ziemlich entspannt und alle haben irgendwie echt durchgehend gute Laune. Alle sind stressbefreit und also mein Job ist es auch, nicht den Künstler zu suchen und zu sagen, so, ey, kann ich mal ein Foto machen?
Natürlich,
so, wenn du sie triffst, triffst du sie, das ist halt dann so. Und
du musst ja souverän bleiben und nicht diese Fan-Attitude so gesagt an den Tag legen.
Genau, ja, und einfach professionell bleiben. Aber bei manchen Leuten, auch vom Management, hast du das Gefühl, das ist denen völlig egal. Also die wissen, dass du hier gebucht bist und dass du der Produktion hilfst. Und damit ist auch klar, dass du kein Fan bist oder irgendein Autogrammjäger bist. Und dementsprechend ist es bei manchen einfach entspannt. Und die lassen dich das auch spüren. Und dann ist der ganze Tages- oder Tourablauf. Also bei Joe Cocker zum Beispiel, da war ich 3 Wochen mit auf Tour. Und das war wie Ferien. Das ist sensationell. Also.
Ja, weil Joe Cocker als Person einfach eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat. Oder
alle.
Alle, komplett.
Alle. Also Backstage-Sängerinnen. Ich hatte irgendwas für irgendeinen Raum freigemacht, der gar nicht auf dem Plan war, aber den habe ich dann irgendwie bekommen, weil ich diplomatisch da ein bisschen durch die reingegangen bin und gefragt habe, wer ist denn dafür zuständig? Letztendlich hatte ich so einen extra Raum Und mir wurde dann als Dankeschön gesagt, so, hey, hast du jemanden für die Gästeliste? Wir würden uns gerne revanchieren. Und dachte ich so, oh, ja, cool. Das ist auch nicht üblich. Und konnte dann halt meine Eltern zum Beispiel auf dem Joe Cocker.
Da haben sie sich sicherlich gefreut, ja.
Ja, und sowas ist halt geil, sowas ist cool. Ne? Das ist auch so eine Respektfrage.
Oh. Total, ja. So ein Joe Cocker ist natürlich ein Riesenname in der Branche. Und dementsprechend finde ich das auch natürlich sehr, sehr cool, dass auch bei solchen Events, dass die da einfach entspannt bleiben und sagen, hey, menschlich bleiben.
Ganz genau.
Also da gibt es, denke ich mal, auch Negativbeispiele, wo Stars einfach abgehoben sind und denken, was willst du, kleiner Schnösel von mir? Mhm.
Ja, tatsächlich. Also du hast, wie gesagt, ich kann keine Namen nennen, aber du hast ganz viele Produktionen, also wo ich mir auch schon gedacht habe, so nach der Produktion, scheiße, jetzt muss ich heimfahren und muss die ganze Plattensammlung von der Band in den Mülleimer schmeißen, weil ich mir die Platten nie wieder anhören kann. Das ist auch schon passiert, dass ich mir einfach ein, zwei Bands nie wieder anhören konnte, weil ich mir gedacht habe, so dort.
Weil die einfach so unter aller Sau.
Unter aller Sau. Also nicht nur menschlich, sondern auch mit so ganz seltsamen
Was
Attitüden.
Was ist da genau passiert, wenn es nicht so menschlich klingt?
Es gab eine Band, die hat, bei der war ganz klar, dass die halt als ein sehr großer Act, vielleicht sogar als der Hauptact, auf einem großen Festival spielen und halt ganz klar am Ende des Tages von hunderttausenden Leuten angeguckt werden, aber letztendlich, wenn sie in der, selbst auch schon in der Backstage-Area, wo es ja keine Fotografen, keine Presse, keine Autogrammjäger oder keine Fans gibt, wurden die höchsten Sicherheitseinheiten einberufen, dass die nicht angeguckt werden von niemanden. Und nicht nachvollziehbar einfach für mich. Wenn jemand seine Privatsphäre haben will, ist das irgendwie auch schön und
gut. Ja, dann sind sie in der falschen Branche. Also vor allem.
Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das irgendwie so ein gewisser Hype ist, der die Leute paranoid macht. Irgendwie. Es ist schwierig. Du bist ja auch irgendwie als so ein großer Künstler, du bist ja 24/7 im Rampenlicht.
Ja.
Aber manche Sachen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Oder du musst für einen Künstler alles schwarz machen, den ganzen Raum schwarz machen, wenn er wegen dunkle Räumlichkeiten mag. Aber nein, es muss schwarz sein, auch die Decke vom Raum muss schwarz sein. Um Gottes Willen, tu den Spiegel aus dem Raum raus.
Ja.
Sorg dafür, dass nirgendwo Essbesteck, Gabeln oder Messer rumliegen, weil man kann für den Künstler nicht garantieren, dass er nicht irgendwas Dummes damit macht, mit sich selbst oder mit seiner Band oder mit dem Manager von der Tour.
Da liegen aber die Nerven richtig blank, was?
Ja, da geht's also ich würde sagen, es gibt irgendwie auch echt oft Leute, die sitzen in der Klapsmühle für wesentlich weniger.
Hm.
Aber es ist, sind halt Künstler und wie gesagt, es gibt ganz viele negative Beispiele, es gibt ganz viele positive Beispiele. Ich habe zum Beispiel mal, das kann ich sagen, ich glaube, das ist okay, mit Muse konnte ich mal aus Versehen, das hat sich so ergeben, auf so einer Art Backstage-Party konnte ich Kicker spielen. Das war total super, also weil die sehr normal waren und ganz nette Typen waren und wir standen an so einem Kickertisch mit einem Bekannten und haben sie einfach dazu gesagt und haben gefragt, hey, können wir da mitspielen? Und haben halt eine Viertelstunde Kicker gespielt, so zum Beispiel.
Ja, aber das ist cool. Wieder ein gutes Beispiel. Es sind ja auch nur Menschen. Und ich sag dir, also ich find's ja auch ganz witzig, dass irgendwelche Künstler ihren Backstage-Raum komplett schwarz umlackiert oder umdekoriert haben möchten. Aber ich sag dir, wahrscheinlich in ein paar Jahren sind diese alten Sporthallen bzw. Sportumkleiden richtig Trend und es gehört zum Vintage.
Genau, dazu.
Das kann es nicht ist sein. Ein neues Design-Element.
Ja. Es ist auch die Frage, also ich glaube auch, dass, sehe ich ganz, ganz nüchtern, manche Hallen kannst du einfach nicht so lassen, Backstage, wie sie ausschauen. Eben wenn sie von 1960 sind, da fällt halt alles zusammen. Aber manche Künstler, denen wäre es, glaube ich, egal.
Ja.
Aber das ist dann wieder so eine Management-Geschichte. Und da wir alle, also der eine ernährt sich vom anderen, das ist ja eine lange Kette. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das, was das Management dann teilweise veranstaltet für den Künstler oder was eben das ganze Gesamtprojekt hinter der Bühne ist, davon lebe ich ja auch. Insofern bin ich da Dienstleister und das sehe ich relativ nüchtern. Und muss einfach das erfüllt werden, was erfüllt werden muss. Und so ist das.
Gut, ich habe ja vor einigen Wochen auch den Sven Pix im Interview gehabt und er hat mir gesagt, das ganze Thema mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll in der Punk-Szene ist gar nicht mehr so. Du bist jetzt Sänger, du stehst jetzt so gesagt an vorderster Front. Wie würdest du die Aussage einschätzen? Ich würde gerne nämlich richtig krasse Stories aus dem Rock'n'Roll-Leben hören und dementsprechend, wenn du schon angeteasert hast, dass ein Magazin deine Performance als Exorzismus untertitelt hat bzw. genannt hat, da muss doch was gehen, oder? Da müssen doch extrem coole und witzige Stories geben.
Es gibt auf jeden Fall witzige Stories. Also ich kann mich erinnern, wie gesagt, meine vor kurzem noch aktuelle Band The Ghost Rockets gibt es momentan nicht. Da hat sich privat einiges zu weit auseinander entfernt. Der Schlagzeuger ist Lehrer und ich wohne auch in einer anderen Stadt und die anderen zwei auch in einer anderen Stadt und so weiter und so fort. Als wir relativ aktiv waren, ich hatte es ganz witzig, ich hatte es vor ein paar Tagen erst die Stories, weil ich mit jemandem darüber gequatscht habe. Wir waren in anderen Bundesländern, waren wir oft verschrien als die Psycho-Bayern.
Psycho-Bayern.
Das ist vielleicht, ich weiß nicht genau, aber wenn Sven sagt, irgendwie diese Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Geschichte, die gibt es so nicht mehr. Das kann ich so nicht sagen. In unserem Freundeskreis, wir werden alle ein bisschen älter, ich bin auch schon irgendwie kurz vor der 40 jetzt. Yeah. Da ist man ein bisschen ruhiger, das ist einfach so. Da gibt es dann andere Ventile und man hat dann auch Family vielleicht oder man spielt vielleicht gar nicht mehr so viel Konzerte mit seiner Band. Als wir mit den Ghost Rockets aktiv waren, und ich glaube, das waren auch die Circumstances, wer diese 5 Leute in der Band überhaupt waren.
Wie lange gab es die Band dann?
Ich würde ganz grob schätzen, 6-7 Jahre vielleicht.
Okay, ja.
Ganz grob, müsste ich nachrechnen, weiß ich gar nicht auswendig. Auf jeden Fall hatten wir eigentlich einen perfekten Zusammenhalt. Wir sind eigentlich mehr oder minder alle zusammen aufgewachsen.
Ja.
Haben uns schon immer für Punk oder kommen eigentlich auch alle aus der Punk-Szene und hatten uns für Skateboarden interessiert und haben uns auch musikalisch in gewisser Weise in den Jahren zusammen weiterentwickelt und hatten dann sind so ein bisschen auf diesen Psychedelic-Film und Mars Volta und so Zeug eingestiegen. Und da wir uns eben so gut kannten, und wie gesagt, Marc hat da mitgespielt, Marc Hanson, mit dem ich auch seitdem ich 12, 13 schon zusammenspiele in Bands. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, nie in einer anderen Band getrennt voneinander gespielt. Vielleicht noch als Side-Projekt, aber wir hatten immer eine Band zusammen, seit über 20 Jahren, 30 Jahren fast schon. Mhm. Und dementsprechend, wenn man sich so gut kennt, kann man natürlich gnadenlos Hüllen fallen lassen.
Ja,
und wir haben schnell irgendwie rausgefunden, dass wir alle gern feiern. Das wussten wir auch schon vorher. Und wir hatten, es waren die Ghost Rockets Jahre waren so mit bandmäßig, glaube ich, die intensivsten Jahre. Einfach, weil man auch viel mehr ausgecheckt hat, aber auch viel gnadenloser gefeiert hat nach der...
Ja, das gehört natürlich auch dazu.
Also ich kann mich erinnern,
dass
ich...
Gig.
Wir waren mal mit einer größeren Band als Vorband auf Tour. Und da haben wir auch, glaube ich, 3-4 Tage lang so gnadenlos gefeiert. An einem Abend kann ich mich erinnern, dass wir waren als Aftershow-Party, sind wir privat in einen Club gegangen.
Ja.
Und da lief auch so Alternative-Musik aus den 90ern, Pixies. Ich bin ein großer Pixies-Fan und hatte schon irgendwie nach der Show im Club schon mächtig einen in der Bluse hängen und bin irgendwann an die Theke gegangen und meinte so, ey, ich würde gern irgendwie weiterhin Pixies hören, aber mir den Song irgendwie spielen kann, hat er gemeint, ey, das ist ja aber kein Wunschkonzert. Und dann habe ich ihm halt noch irgendwie, glaube ich, 50 Euro auf den Tisch gelegt, dass er den Song nochmal spielt. So ein Scheiß. Und dann haben wir uns
noch, als Sänger.
Naja, ich wollte den Song unbedingt nochmal hören.
Diese ganzen Bestechungsversuche kennt man zu gut.
Ja, und ich habe dann für den einen Song 50 Euro hingelegt. Wir haben dann noch so ein paar Leute aus dem Publikum getroffen, die auch dorthin gekommen sind, haben noch ein wenig gefeiert dort. Und dann bin ich irgendwann aus dem Club raus und habe mich aufs nächstbeste Auto gelegt, auf die Motorhaube und bin da angegangen, also ausgegangen sozusagen. Aber das waren so Standardsachen. Wir haben auch eine Zeit lang, was wir gerne gemacht haben, ist, ohne zu gucken, was hinter der Hecke ist, mit einem richtigen Sprintanlauf, also richtig massiv, volles Rohr, in Hecken springen und zwar kopfüber.
Okay.
Ohne zu gucken, ob eine Mauer dahinter ist oder ein abgesägtes Schild oder was auch immer. Yeah. Das war unser Running Gag irgendwie, wenn auf dem Weg vom Club ins Hotel oder was auch immer.
Aber dann so gesagt, nach dem Gig oder vorm Gig?
Nach dem Gig, völlig betrunken natürlich. Ja. Also ich bin mal in so eine Armada von zusammengestellten, nachts natürlich, weil das Restaurant schon zu hatte, Biergarnituren oder so, Sitzmöbel rein, habe ich einen Köpfer reingemacht. Also einfach machen halt, ich weiß auch nicht so genau. Und bei manchen Promotern hatten wir auch mal ein Verbot. Also der Veranstalter hat gemeint, er bräuchte irgendwie eine PA mit ein paar Badges und mit ein paar Monitoren. Und dann hat der Vermieter gefragt, für wen ist denn das? Und dann hat der Veranstalter gemeint, ja, das ist für die und die Band aus den USA und die Vorband sind die Ghost Rockets. Und dann hat der Vermieter von der Anlage gemeint, nee, Ghost Rockets, das machen wir nicht mehr.
Und wie kam es zu dieser Aussage?
Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ich habe dadurch, dass ich eine sehr intensive Frontmann, ich nenne es jetzt mal Show, ich weiß nicht, wie ich es sonst betiteln soll, sind nicht beabsichtigt, aber viele Sachen schon kaputt gegangen. Ich habe mal einen Monitor in Flammen gesetzt, ich habe etliche.
Also in Flammen gesetzt mit Spirituosen und dann einfach.
Ja, genau. ich habe alles Mögliche in einem Zeltdach rumgeturnt und bin dann irgendwie runter, nicht wirklich runtergefallen. Ich habe dann so eine Art mich abrollen lassen und habe zum Beispiel unserem Gitarristen irgendwie die komplette Buchse mit Kabel aus der Gitarre getreten, in einem riesengroßen Open Air. So ein Zeug halt. Also es passiert halt einfach, wenn du halt ausflippst auf der Bühne. Das ist ja auch gar nicht böswillig und ich kann dann auch irgendwie verstehen, dass das manche Leute nicht so geil finden.
Aber ja, weil ich frage mich, wer dann für die Kosten aufkommt. Der Veranstalter oder ihr als Band?
Nächste Frage, bitte. Also tatsächlich hatte ich dahingehend Glück. Also man hat natürlich eine Versicherung, das ist klar. Aber ich hatte da dahingehend immer ein bisschen Glück. Also ich habe, glaube ich, einmal ein Mikrofon bezahlen müssen oder es wurde mir von der Gage abgezogen. Aber ja, so viel Zeug schon gemacht, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, aber das typische Stage-Diving hast du sicherlich auch gemacht.
Ja, sicher.
Also wenn du schon so davon redest, wie aktiv du auf der Bühne bist.
Ja. Aber letztendlich, was ich auch immer großartig fand, ist, und das hat auch mit der Band zu tun, dass man, je besser man sich kennt, wir haben dann bei Ghost Rockets auch viele so Jam-Momente gehabt, wo man dann live improvisiert, obwohl der Song vielleicht eigentlich schon vorbei ist. Ja. Und das hat bei der Band immer super funktioniert. Kann ich mich an ganz viele Momente erinnern, dass wir viele Sachen ausprobiert haben oder einfach so rumgespaced haben zum Schluss noch. Und
aber das ist ja Live-Charakter.
Genau, super. Und das habe ich sehr geschätzt halt.
Ja, und ich glaube, das sind auch die Fans oder die Gäste, die Zuschauer, heilfroh also, und kommen wahrscheinlich auch wegen solchen Sachen. Also
vielleicht,
ich weiß nicht, also ich finde solche Jam-Geschichten oder wo man einfach mal aus dem Bauch heraus was macht. Also du musst ja nicht Song ABC abspielen und gut ist, sondern so zwischendurch mal ein bisschen mit den Leuten interagieren und ein bisschen, keine Ahnung, Blödsinn machen mit den Leuten. Also das ist, glaube ich, genau das, wieso man live auf ein Konzert geht, um sowas zu erleben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das viele Leute so sehen, aber viele Leute nehmen das sowas vielleicht auch unterbewusst wahr und kommen dann und wenn sie gefragt werden, warum kommst du denn hier, sagen wir, weil die Band halt gut ist. Also wir können das vielleicht, so wie du gerade, nicht in Worte fassen. Letztendlich ist es aber vielleicht genau das, da hast du recht. Ja. Mit den Death Jocks kann ich mich erinnern, das war Fuzzis Idee, der auch ursprünglich mal Ghost Rockets Bassist war, dass die Idee, das wollte er schon immer machen, so als wäre es irgendwie, keine Ahnung, so eine manische Idee von ihm gewesen, dass wir uns alle blau anmalen.
Blumen Group also.
So ungefähr, und das haben wir auch gemacht. Das war auch nicht die beste Entscheidung, das indoor zu machen. Das war, ich glaube, das muss Ende Sommer mal gewesen sein, in irgendeinem Labyrinth in Würzburg. Ja. Und wir hatten uns alle mit so zur Farbe, halt mit so für die Haut, aber komplett blau, also wirklich bis fast auf die Zähne. Es gibt geile Fotos davon.
Ja, musst du auf jeden Fall mal was zuschicken, dass ich das eventuell auch posten kann.
Genau. Ja, genau, so Zeug. Also gibt es wesentlich mehr Stories noch, aber das müssten wir echt einfach mal aufschreiben und vielleicht ein Buch draus machen. Ich weiß gar nicht genau.
Nee, das wäre vielleicht die nächste Challenge.
Das jetzt wäre vielleicht
zu Corona-Zeiten.
Ja, eigentlich perfektes Timing, da hast du recht. Ja. Momentan geht relativ wenig. Ja.
Ja, du hast vorhin schon schöne Momente aus deinem Hauptjob so gesagt genannt und auch negative Momente. Hast du auch Momente als Bandmitglied, als Sänger, die jetzt positiv oder auch negativ waren, wo du im Nachhinein sagst, okay, es war ein richtig geiles Erlebnis, daran erinnere ich mich gern zurück, oder es war jetzt ein ziemlich bescheidenes Erlebnis, am besten so schnell wie möglich vergessen.
Also tatsächlich gibt es das auch, na klar. Ich meine, du hast, wobei als Sänger, Kann ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht genau. Letztendlich ist jede Show ist das, was es ist.
Ja, ja.
Und sicherlich gibt es dann irgendwie ja ein, zwei Moves, wo du dir denkst, so, ah, das hätte ich jetzt besser lassen sollen oder so vielleicht. Aber also ich glaube, dadurch, dass ich das auch schon so lange mache, ich meine, klar, wenn ich mit 12 das Musizieren anfange und mache das dann, bis ich 14, 15 bin, ja. 16, 17, so wie ich es jetzt momentan sehe, dass ich sage, irgendwie ich mache das mehr oder weniger professionell, ob jetzt irgendwie genug Geld bei rumkommt oder nicht, das ist noch nicht so lange. Also das sind vielleicht 10 Jahre jetzt, aber auch in den 10 Jahren lernst du unheimlich viel dazu, dass wenn du auf der Bühne stehst, ja, und das Ganze live machst. Und ja, manchmal lässt du halt einfach mal so einen Spruch, der halt irgendwie einfach so rausschießt, den lässt man vielleicht das nächste Mal besser weg. Aber das, wie gesagt, das sind dann Sachen, die passieren auf der Bühne, da lernst du auch draus.
Ja,
das ist ich möchte nicht sagen, das ist eine Routine-Geschichte, aber ich glaube, mittlerweile wäre oder ist es bei mir ein bisschen routinierter, als es noch vor 5, 6 Jahren der Fall war oder vor 7, 8 Jahren oder so. Aber an sich, du lernst auch aus anderen Sachen, wie zum Beispiel, wir sind mal nach Leer gefahren, Richtung in den Norden hoch, mhm, und wollten da irgendwie ein Festival oder sollten da ein Indoor-Festival spielen. Und wir hatten es einfach vergeigt, einen Vertrag zu machen.
Ja.
Und ja, haben die Gage einfach nicht bekommen.
Also ihr habt gespielt und habt die Gage nicht bekommen.
Ja, also letztendlich, das war eine ganz komische Geschichte. Ich glaube, das war so eine Geldwäscherei-Sache, weil da auch kein Publikum da war. Also es war eine Riesenhalle, vielleicht so groß wie das Nürnberger Fußballstadion.
Ja.
Und wir dachten dann schon so, da kommt doch kein Schwein halt.
Ja,
aber naja, letztendlich meinte der Veranstalter, nee, alles gut, da hat er irgendwie schon im Vorfeld 600, 700 Karten verkauft. Aber da ist keiner gekommen und
okay,
die Gage war auch weg. Ja, das war eine ganz strange Geschichte, ja.
Aber wie du sagst, daraus lernt man, ne?
Ja,
dann ab dem Zeitpunkt nur noch mit Verträgen.
Ganz genau, ja. Und ja, aus solchen Sachen lernst du halt. Das stimmt. Ja,
das kenne ich. Das kenne ich auch zu gut.
Ja, wir leider alle, glaube ich.
Ja. Und wie sieht es bei dir aus mit positiven Momenten oder Momente, die du wahrscheinlich deinen Enkelkindern erzählen wirst, die dich positiv geprägt haben als Sänger in einer Band?
Letztendlich, was ich nach wie vor immer noch das Coolste finde, das ist eine grande Sache, die jetzt im Moment, da habe ich mich vorher nie so richtig drauf konzentriert, ist diese MC-Geschichte, dass ich diese Drum-Bass-MC-Shows, ja, also WTK, wir tanzen konzentriert, diese Crew, die mache ich ja auch. Das habe ich immer in Schweinfurt gemacht und ab und zu mal in Würzburg,
ja,
und das ist eine ganz nette Sache, weil ich Drum und Bass auch schon lange Zeit verfolge. Mhm. Und mir dieses Patois so ein bisschen drauf geschafft habe. Und ja, fand es schon immer ganz witzig, weil eben das noch mehr interaktiv ist,
ja,
mit Publikum. Eben durch diese Frage-Antwort, I say reload, you say go, reload, go, reload, dieses Ding halt. Das funktioniert halt super. Und das habe ich die letzten Jahre ein bisschen mehr ausgebaut, weil ich eben auch dieses Album gemacht habe, Rats for MC.
Mhm.
Und auch auf YouTube dieses SWC Anthem Video.
Yeah.
Das ging ja auch richtig richtig hoch eigentlich. Und daraufhin habe ich das ein bisschen mehr verfolgt und habe viel jetzt in Jena gemacht, mache jetzt in, yeah, Köln und komme eigentlich viel mehr damit rum.
Ja, cool.
Und spiele halt auch mal wirklich echt große Clubs. Ich habe in Jena, im Casablanca vor ein paar Monaten gespielt, vor dieser Corona-Geschichte.
Yeah.
Und da waren bestimmt 500 oder 600 Kids, die halt auf Drum Bass abgeflippt sind.
Das ist halt mega.
Das ist mega.
Für die Nische oder für dieses Nischengenre.
Das ist eben sehr Subgenre, ja.
Ja.
Und das hat auch mit diesem Frage-Antwort-Spiel, was ja diese,
yeah,
Drum-Bass-MCs immer bedienen, super funktioniert. Und das wären so Sachen, die ich, glaube ich, meinen Enkeln erzählen würde, dass es cool ist, wenn du auf der Bühne bist oder auch als Band irgendwie Leute deine, du denkst irgendwie, du bist Vorband von irgendeiner großen Band, die du halt einfach nur, dass du den Abend eröffnest, ja, mit deiner, ja, Band. Aber es sind vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich 50 Leute von den 200, 300 Leuten da unten, die deine Texte sogar kennen und,
ja,
das mitsingen.
Geil.
Und das gerade in einer anderen Stadt, wo du die Leute nicht kennst, erwartest, ja, ja, du sowas nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil damit natürlich auch ganz klar ist, dass die Leute sich A, mit deinen Texten auseinandersetzen. Also du machst dich ja als Künstler, wenn du Texte schreibst, machst du dich ja eigentlich nackt. Also das ist ja, das sei denn, du schreibst irgendeine fiktive Geschichte dahin von, was weiß ich.
Ja, aber oft ist es ja aus persönlichen Gründen, genau. Beziehungsweise kommt aus irgendwelchen Geschichten, die man erlebt hat.
Exakt, ja. Und wenn du dann noch irgendwie was, ja, was schreibst, was dir vielleicht auch nahe geht oder du formulierst es so, dass du denkst, boah, das ist eigentlich schön.
Ja.
Ja, nah am Wasser geschrieben vielleicht und Leute singen das dann noch mit. Das ist halt irgendwie, das ist wie Krone aufsetzen. Also das ja, ist so cool. Das mit das Coolste. Oder du wenn du die Vibes halt auffängst, wie gesagt, das sind so die Sachen, die ich gerne erzählen würde, meinen Engeln, weil das, oder auch meinem Sohn, ja, irgendwann mal mitgebe. Ja, das ist Königsklasse. Geiler geht's nicht. Da scheiße ich lieber auf jede Gage.
Ja.
Und nehme das
Feeling
mit.
Muss ja, da
das
sein.
Feeling, ja, ist super wichtig. Ja,
ist auch Gold wert. Und vor allem, wenn du sagst, als Drum and Bass MC, die Interaktion, wenn die jetzt, sage ich mal, in der Branche so oder so schon da ist und man so gesagt dieses Spiel hat, Frage, Antworten mit dem Publikum. Und die Kids aus irgendwelchen Städten, wo du der Meinung bist, die kennen dich nicht, oder die Zuschauer oder Gäste, je nachdem, da mitmachen, ist doch total nice.
Exakt, ja. Also besser geht's nicht.
Aber ich würde gerne nochmal ein Klischee mit dir besprechen.
Ja.
Weil man sagt dir immer, als bei einer Band beispielsweise, dass der Sänger immer die Hauptfigur ist und gefühlt von jedem geliebt und gehypt wird und alle anderen ein bisschen in den Schatten fallen. Kann man das so sagen oder?
Ich meine letztendlich, wie formuliere ich das? Als Sänger hast du natürlich, das ist wie so eine Moderator-Position.
Everybody Darlings Geschichte, meiner Meinung nach.
Manche ja, manche nein. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf das Charisma an, das du hast oder eben nicht hast. Ich glaube, wenn ein Sänger versucht, mit einem gewissen Charisma, das er gar nicht hat, zu arbeiten, dann ist das irgendwie eine Fake-Geschichte und das merken die Leute auch. Ich hab auch schon Bands gesehen, da war der Sänger sekundär. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wen ich da jetzt meine. Was war denn das nochmal? Ja, ich will auch vielleicht keine Namen nennen, vielleicht fühlt sich dann der ein oder andere auf den Schlips getreten.
Wir wollen keinen anderen Pranger stellen.
Genau, da war für mich zum Beispiel der Gitarrist viel interessanter als der Sänger. Okay. Ich denke schon, dass du grundsätzlich als Sänger viel mehr auf dem Präsentierteller, viel mehr auf dem Tablett stehst als der Schlagzeuger oder der Bassist oder irgendein anderer in der Band, eben weil du auch Geschichtenerzähler, Moderator bist. Du stehst direkt vorne dran, machst auch vielleicht eine Ansage. Leute warten auch auf sowas. Also es ist einfach so eine Rollenverteilung, die seit Jahrhunderten einfach schon so ist.
Ja.
Und ich denke aber auch bei den Ghost Rockets war das oft so, dass unabhängig davon, dass ich da irgendwie ausgetickt bin, nenne ich es jetzt mal auf der Bühne teilweise, hat jeder auch seinen Part gehabt. Also Sebastian, unser Gitarrist zum Beispiel, ist ein super Solo-Gitarrist und der halt auch irgendwie seine Momente irgendwie hat. Oder es gab dann so Space-Momente, wo gar kein Gesang da war, wo nur die Instrumente sprechen.
Cool.
Und ich denke, das kann man auch als Band so ein bisschen ausbauen. Das ist auch interessant fürs Publikum, wenn du irgendwie verschiedene Höhepunkte in der Band auch hast. Und jetzt arbeiten die zweimal hier 3 Minuten lang und Spotlight und der Sänger ist einfach gar nicht auf der Bühne zum Beispiel. Das finde ich auch geil.
Auf jeden Fall. Von daher. Also würdest du sagen, dass es unterschiedlich ist von Band zu Band und ihr bei Ghost Rockets habt das dementsprechend auch so gemacht, dass alle so gesagt was vom Kuchen abbekommen und nicht du als Sänger nonstop im Rampenlicht stehst.
Also ich würde sogar behaupten, das haben wir gar nicht abgemacht, sondern das ist einfach passiert. Also
ja, es ist natürlich und vielleicht lag es auch daran, dadurch, dass ihr euch alle so lange kanntet oder der größte Teil auch aus der Kindheit kanntet, dass da einfach die Ehrlichkeit und die Natürlichkeit in der Band da war und man einfach gemacht hat, ohne sich großartig Gedanken zu machen, okay, wie kommt es an?
Genau, ja. Also war kein Kalkül dahinter.
Ja, genau.
Ja.
Ja, mega. Ja, gut, aktuell Corona-Zeit ist es natürlich auch für dich etwas schwer. Mit der Band gibt es keine Auftritte, mit dem Label, mit der Booking-Agentur kannst du niemanden weiter verbuchen. Keine Backstage-Räume, die umgeplant werden müssen. Wie nutzt du eigentlich die aktuelle Zeit?
Tatsächlich ist es so, dass die Ghost Rockets momentan nicht mehr aktiv sind. Mhm. Und ich aber jetzt mit Mark Hanson eben, wie auch vorhin schon erwähnt, mit dem ich seit über 25 Jahren in Bands spiele, möchten wir was Neues machen. Da sind wir gerade so ein bisschen am Gucken, wer ist in der Band, wo proben wir. Da die Proberaumsituation hier bei uns in Schweinfurt speziell eine sehr uncoole ist.
Ja, vor allem, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du jetzt in Kassel lebst und das wird ja dann auch wahrscheinlich schwieriger, wenn du pendeln musst.
Nee, das nicht unbedingt. Also wie gesagt, da ich nichts anderes machen möchte als Musik, also unabhängig davon, dass ich jetzt bei einem Label arbeite, aber hätte ich einen anderen Job in der Fabrik am Fließband, ich würde lieber den Job kündigen, als keine Musik mehr zu machen. Okay, verstehe. Also, von daher, das ist ganz
klar. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Genau, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Halt. Also wenn Marc sagt, ey, pass auf, ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Proberaum, hast du am Samstag Zeit, dann bin ich am Samstag dort.
Ja, cool.
Und würde auch meine Dame natürlich fragen, so, hast du Lust mitzukommen, weil ich nicht einfach sage, ey, ich hau mal ab, sondern sag ihr das, aber sie ist selber Künstlerin, sie versteht es natürlich auch und würde dann auch mitkommen und fände das dann interessant oder spannend oder so. Genau, das heißt, wir planen da eine neue Band zu machen. Wie das genau ausschaut, wissen wir noch nicht. Da sind wir gerade noch ein bisschen im Planen.
Okay. Wollt ihr dann was anderes machen, also genre-technisch oder?
Ich denke schon, dass das so in die Ghost Rockets Richtung gehen wird, aber wir würden es gerne ein bisschen verrückter haben. Also
noch mehr Exorzismus auf der Bühne.
Vielleicht ein bisschen mehr Exorzismus in der Musik.
Auch, verstehe, okay. Ich mein,
genau, das wissen wir aber noch nicht so. Also ich könnte mir auch gerne vorstellen, so ein Ghost Rockets, jetzt mal für einen Song zu sprechen, so ein Ghost Rockets Song mit ein paar Drum and Bass Sounds zum Beispiel, einfach mal live zu mischen oder keine Ahnung, weiß ich noch nicht, möchte ich noch gar nicht so genau reingehen. Ansonsten mache ich gerade eben viel für Phoenix Records. Mein Chef und die Company planen ein Festival.
Okay, cool.
Ein eigenes Phoenix Festival, das soll nächstes Jahr in Ingolstadt stattfinden. Da sind wir gerade ein bisschen am Planen, was die Bands betrifft und ob wir einen Platz kriegen, der sich eignet, der auch bezahlbar ist. Ansonsten haben wir gerade eine Compilation eben gemacht, die ich auch vorhin schon mal angesprochen habe. So eine Benefit-Compilation, das habe ich jetzt erstmal zusammengebastelt. Und ansonsten muss man einfach irgendwie gucken, was nach dieser Corona-Zeit, welche Clubs überhaupt noch übrig sind.
Ja, klar.
Und was machbar ist überhaupt, was sind die neuen Auflagen? Wenn es wieder losgeht, gibt es überhaupt Auflagen, die meisten Clubs überhaupt noch tragen können beziehungsweise zahlen können. Und da muss man einfach sehen. Und beziehungsweise gehe ich jetzt schon auch so ein bisschen wieder ins Booking für Januar, Februar, März, ob da irgendwas
machbar
ist. Die meisten Clubs sagen dir, gerne können wir das im Hinterkopf behalten, Klammer auf, wenn es uns dann noch gibt, Klammer zu. Und wir müssen einfach gucken, dass wir uns halt über Wasser halten, auch mit dem Label und mit den Bands. Mit den Deathjocks ist es gerade nicht so schwierig, da mein Bruder so eine kleine Operation hatte an der Schulter. Der kann erst mit den nächsten 3-4 Wochen noch keine Gitarre spielen. Mit Jack Torrance, wo ich Schlagzeuger bin, haben wir jetzt wieder angefangen vor einer Woche, die ersten Proben zu machen. Mhm. Eben weil ja auch so Gesetze draußen waren, dass du dich nicht treffen darfst und auch als Band
natürlich,
nicht.
Ja.
Und da haben wir jetzt also nach und nach angefangen, die ersten Proben wieder mal zu gucken, wie es läuft, ob noch alles da ist und neues Material auszuprobieren, genau. Ja, das sind die Sachen, die ich gerade mache und halt viel Zeit mit meiner Dame so ein bisschen zu verbringen.
Auch mal ein bisschen entschleunigen.
Ja, und auch mit meinem Sohn, wie gesagt, du kannst halt, der ist 10. Ich hoffe, dass irgendwie bald auch so eine Schwimmbadgeschichte wieder möglich ist, weil was willst du, kannst du in den Wald gehen oder kannst du in die Parks gehen, aber du kannst nicht großartig irgendwo hingehen. Das ist irgendwie ziemlich uncool, aber muss man sehen.
Ja. Ja, aber man kann sich auf jeden Fall freuen, wenn alles seine Normalität wieder einnimmt, dass da was kommt.
Ja, auch finanziell, wie gesagt, dieses Jahr ist es ja auch schwierig. Kennst du ja selber als Künstler oder als DJ. Rock im Park ist ausgefallen. Wacken hätte ich eventuell dieses Jahr noch gemacht. Dann käme noch ein weiteres Festival, das es noch gar nicht gab, von dem ich aber noch nicht mal wusste, wie es heißt, aber ich wurde schon angefragt, ob ich in dem und dem Zeitraum Zeit hätte. Und das ist dann alles weggebrochen. Das heißt also auch finanziell, unabhängig davon, dass diese ganze Corona-Nummer ein absolutes Dilemma ist, also global, ist ja nicht nur, ne, das ist mehr ja alles, wie viele Leute gestorben sind und so ein Scheiß. Und Ja, und dann sind wir wieder am Anfangspunkt, wie das Interview angefangen hat, dass ich eigentlich nicht jammern möchte auf hohem Niveau, aber auch diese finanzielle Geschichte ist halt ein Aspekt. Ja, zumal wir dieses Phoenix Records erst gegründet haben, das Label, und wäre natürlich schade, eine neu gegründete Firma gleich wieder an die Wand fahren zu müssen. Von daher muss man einfach abwarten und hoffen,
dass
der Schaden klein ist.
Ja,
genau.
Naja gut, wie gesagt, abwarten und hoffen.
Ja.
Eine Frage hätte ich noch, die stelle ich jedem meinem Gast.
Yes, sir.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für die Szene und für die Branche? Hast du da Vorstellungen, wie es zukünftig weitergehen kann, wenn beispielsweise wieder Normalität herrscht?
Das ist eine verdammt gute Frage. Hast dich gut vorbereitet.
Ich hab dir ja die Fragen vorab schon geschickt. Also hättest du dir ja schon Gedanken machen können.
Ja, aber die habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Frage. Aber die Frage ist super. Und die
beantworte umso besser, dass du sie spontan jetzt beantwortest.
Die kann ich dir sehr beantworten. Und zwar, ich reflektiere sowieso permanent, nicht dadurch, dass ich selber Künstler bin, sondern dass ich auch eben einen Sohn habe, der gerade 10 ist und der auch jetzt gerade anfängt, Musik zu hören das und das so geil zu finden. Ich hoffe, dass nach dieser ganzen Corona-Geschichte, dass es vielen Leuten, also nicht nur Clubbetreibern, sondern auch Publikum, also Leute, die einfach auf Shows gehen, noch bewusster ist, was dieses Live-Ding überhaupt bedeutet. Also ich meine, das geht jetzt nicht nur um Live-Shows, es geht ja auch um Theater, um das ganze kulturelle Spektrum. So, ne?
Konsumkultur. So
genau, gesagt, dass es den Leuten irgendwie vielleicht jetzt noch bewusster ist, wie wichtig es ist, nicht nur für die Künstler, die natürlich damit Geld verdienen, sondern auch für Leute, Kunst, wahre, echte Kunst anzuschauen, das wahrzunehmen und
zu erleben,
sei es in einem Theater, sei es in einem Tanzensemble oder auf einem Rockfestival.
Ja.
Und ich wünsche mir das, oder ich hoffe, sagen wir es mal so, dass die Krise momentan Augen öffnet. Also wenn ich mir jetzt gerade diese Sache in Stuttgart irgendwie anschaue,
Wahnsinn.
Unabhängig davon, dass ich es echt disgusting fand und da auch gar nicht weiter zugehört habe oder recherchiert habe, wer das war und warum die das gemacht haben. Aber du siehst ja, dass es irgendwie ganz viele Leute gibt, das war ja auch, glaube ich, keine politisch motivierte Aktion, sondern das war einfach ein stumpfer Scheiß halt. Dass den Leuten, die wissen nicht wohin. Du hast irgendwie, das sind perspektivlose Kids, die nicht wissen wohin, vielleicht noch ein echt beschissenes Elternhaus haben und dann irgendwie Leuten, die eh schon am Existenzminimum mit ihrem kleinen Laden kämpfen, denen die Scheiben einhauen. Und ich glaube, dass wir eigentlich auch kulturell jetzt einen super Anlaufspunkt haben das ist natürlich immer die Frage, dürfen wir es oder was passiert gesetzlich, aber in eine völlig neue Welt aufzubauen. Man könnte viel mehr machen. Wahrscheinlich werden die Auflagen schwieriger, aber das ist was ich sehe.
Die Wertschätzung.
Die Wertschätzung und dass man genau mit dieser Wertschätzung ansetzt an eben neuen Ansätzen. Weißt du, wie ich meine?
Verstehe schon, was
du meinst. Genau, das sehe ich und auch, ich glaube auch, dass vielleicht jetzt irgendwie so eine, was ich gerade momentan schwierig finde, ist auch diese ganze Spotify, YouTube-Nummer und auch dieser Gangster-Rap-Schissel, der gerade irgendwie rauf und runter, den du aus allen Ecken hörst, dass es da vielleicht auch wieder so einen kleinen Umbruch gibt. Ich meine, Spotify ist erstmal nicht mehr wegzudenken und YouTube ja auch nicht. Da haben wir alle gepennt. Und hätte MTV damals nicht gepennt, gäbe es MTV heute noch in richtiger Form. Aber ich hoffe auch, dass musikalisch ein bisschen ein Umbruch stattfindet, weil momentan einfach, du hörst eigentlich nur, was hörst du denn? 187, Bones MC, Capital Bra und den ganzen Shit. Und es gibt eigentlich auch gar nichts anderes mehr.
Sehr präsent momentan.
Genau, und das ist aber halt stinklangweilig. Letztens fand ich es geil, da habe ich irgendwie so ein paar waren angezogen wie so ein paar Gangster-Kiddies, vielleicht 12, 13, 14 gewesen sein und hatten so einen Würfel und waren eigentlich relativ cool, also weißt du, so ein Soundcube-Würfel und waren relativ cool angezogen, haben aber Beatles gehört, das fand ich sau cool. Das fand ich geil. Und da hoffe ich drauf, dass da wieder so ein kleiner Umbruch stattfindet, dass halt die Musik wieder ein bisschen weggeht von diesem Stumpfsinn. Und ja, neue Sachen vielleicht erschlossen werden. Warum nicht einfach mal Rap mit Klassik mischen oder Drum and Bass und harten Techno mit Rock? Irgendwas Neues.
Ja,
verstehe. Weil alles andere finde ich gerade scheiße, stinklangweilig.
Ja, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie Musik momentan konsumiert wird. Also
Sind wir wieder bei Spotify.
Ja, du hast es erwähnt mit Spotify, mit den Streamingdiensten. Also ich ertappe mich da selbst auch öfters mal, wenn ich eine Playlist laufen habe, dann habe ich meine Stöpsel im Ohr oder höre sie im Wohnzimmer und achte nicht drauf, was für ein Künstler das ist. Ich finde den Song cool, schaue vielleicht mal kurz aufs Display, aber 2 Minuten später habe ich es wieder vergessen. Mhm. Und das ist natürlich ein Konsumverhalten, was für Künstler, die jetzt auf Spotify, Deezer oder Apple, iTunes erfolgreich sind, natürlich ganz praktisch ist, weil zahlentechnisch, ich glaube umsatztechnisch, hast du mit Spotify als großer Künstler sehr viel mehr am Ende des Tages. Aber als kleinerer Künstler ist es genau, also es ist eine komplette Schere, wie sich die Gesellschaft momentan auch immer weiter zwischen Arm und Reich unterscheidet. Und
das ist halt Fließband-Scheiß. Ich erinnere mich an diese eine Werbung auch mit, ich glaube, Deezer ist es, hol dir das neue Deezer-Abo mit 24 Millionen Songs, das ist ja irgendeine fiktive Zahl, die ich jetzt nenne, aber wer hört sich denn 24 Millionen Songs an? Und das ist halt echt einfach Fließband. Lass dich berieseln, ist doch wurscht, von wem der Song ist und hörst dir an, hörst du danach nie wieder an oder keine Ahnung, ist uns egal, Hauptsache du hast das Abo unterschrieben. Und das ist einfach auch eine Sache, die ich halt als Künstler, aber auch als Konsument, weil ich ja trotzdem auch beides bin, einfach nicht gut finden will. Also ich glaube, das ist der Untergang halt. Und dann kommst du halt eben raus mit, mach mal MTV irgendwie unterm Tag an. Momentan habe ich viel Zeit und mach das ab und zu mal. Schau einfach mal.
Ich wusste gar nicht, dass MTV noch existiert.
Also ich habe es bei mir auf meinem Programm. Ich weiß auch nicht, ob ich es, also ich habe keinen Pay-TV oder so einen Scheiß, aber und schau mir das mal an und du weißt eigentlich schon vorher, was läuft. Du weißt genau, was läuft. Letztes Wochenende habe ich durchgesappt, da gab es mal wieder Best of 90s. Das fand ich witzig, weil das halt so ein Reminder war. So.
Ja, ja.
Aber ansonsten läuft da halt alles, was ich vorhin gesagt habe. Loredana, Capital Bra, 187, Bones MC, der ganze Shit halt, der halt auch exakt so klingt wie vor 2 Jahren schon. Und jeder Rapper klingt gleich und jeder erzählt dieselbe Scheiße. Mhm. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde Rap oder Hip-Hop ziemlich cool. Also da gab es in den 90ern auch super Zeug, auch 2000 noch.
Du, es ist, denke ich mal, einfach eine Phase. Also jedes Genre hat, glaube ich, mal eine schlimme Phase. Und ich glaube, in Sachen Deutschrap sind wir an einem Punkt angelangt. Also, mein Gott, es gibt natürlich auch Deutschrap-Lieder, die cool sind. Ältere, auch, sowohl ältere als auch neuere. Aber ich kann dir da auch zustimmen, die Songs haben keine Tiefe, die haben musikalisch auch nicht allzu viel zu bieten und textlich, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Mhm. Also da gibt's Künstler, die das dementsprechend besser machen können. Aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur eine Phase dieses Genres, wo man in 10 Jahren sagt, oh mein Gott, was war da los? Also entweder sagt man, mein Gott, das war die beste Phase für Deutschrap.
Ja.
Oder man sagt, oh mein Gott, was haben wir da die Jahre gemacht? Dafür schämen wir uns am besten. Escape oder Delete und fertig.
Es bleibt abzuwarten.
Ja, ja.
Aber du hast recht, also es ist ja schon immer so gewesen. Wellen kommen, Wellen brechen, dann kommt eine neue Welle. Ich hoffe nur, dass die bald zu Ende ist, weil ich es echt nicht ertrage. Also auch im Hinblick darauf. Und das ist auch verrückt, dass ich das als Punk sage. Ich bin ja echt irgendwie gegen Zensur. Ich bin ja auch auf jeden Fall für Meinungsfreiheit und liberales Denken und auch globales Denken und wie auch immer, was alles dazugehört. Mhm. Aber wenn ich mir die Texte von den meisten Vögeln anhöre, das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch das, was sich in Stuttgart zum Beispiel wieder widerspiegelt. Wo kommt es her? Vielleicht kommt es auch mit unter anderem natürlich unabhängig davon, dass diese Kids vielleicht echt eine miese Erziehung genossen haben, kommt es vielleicht auch zufällig von Texten, die halt irgendwie die in jeder zweiten Zeile sagen, dass es völlig okay ist, irgendwie mit einer Knarre rumzurennen, dass es völlig cool ist, Drogen zu verchecken, dass es völlig okay ist, irgendwie menschenverachtende Texte zu droppen. Und das ist eben mein Problem, das ich habe mit meinem Sohn, auch der jetzt auch gerade anfängt, irgendwie so ein Genre zu hören. Du kannst eigentlich nur darauf appellieren und sagen, ey, pass auf, ich bringe dir als mein Vater, als dir als mein Sohn, als Vater bringe ich dir bei, was gut ist und was schlecht ist. Aber ey, sorry, ich höre mir erstmal die Songs an, die du hören möchtest, weil ich nicht, weil niemand drauf aufpasst. Es interessiert
aber
keinen.
Aber wenn ich zurückdenke, als ich ein Teenie war, sage ich mal, ich glaube 12, 13, da habe ich auch angefangen, Agro Berlin zu hören und sowas.
Ja.
Und Sido und die ganzen Jungs, die haben ja damals auch Texte gehabt, wo man sich an den Kopf fasst. Und ich denke mal trotzdem, dass ich jetzt nicht den Zug verpasst habe und aus mir einigermaßen ein guter Kerl geworden ist.
Ich glaube, da hast du recht. Ich glaube aber, dass du vielleicht auch eine gute Erziehung genossen hast. Und ich glaube, dass das bei manchen Leuten vielleicht, es geht nicht darum, dass die Texte schon, und die Rap-Songs sind es nicht alleine, das ist klar. Aber egal, das
spielt. Ich glaube, da kann man stundenlang philosophieren und wie du sagst, es ist wahrscheinlich damit verbunden, dass man auch älter wird und du mit deinem Sohn auch jetzt zu dem Zeitpunkt in die Situation kommst, wo du dich das dich da gegenüberstellen musst und sagen musst, okay, was ist gut, was ist schlecht oder was ist akzeptabel, womit kann dein Sohn umgehen und dementsprechend. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns Insights gegeben hast über dein Leben, über deine Tätigkeit und
gerne,
auch witzige Stories von größeren Sternchen und auch kleineren Sternchen. wenn du natürlich Videos hast oder Fotos hast deinen Bühneneskapaden oder deinem Exorzismus auf der Bühne, kannst du gerne mal was zuschicken.
Das mache ich in der Tat,
Und dann poste ich das auf jeden Fall auf Instagram. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst.
Yes, Sir. Bis bald. Mach's gut.
Mach's gut. Und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne ein Abo dalassen. Und denk dran, ich möchte bald eine Hörerfolge machen. Also wenn du verrückte Stories aus deinem Partyleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories erlebt hat, dann schick mir doch eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com oder via Instagram @clubgeflüsterpodcast suchen, Nachricht schreiben und dann gibt's eine Hörerfolge. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.